Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Ganz viel Gefühl im linken Fuß beschert Werder 3 Punkte im Kampf gegen die Eisernen von Union Berlin. Es ist Marco Grüll, der in der 72. Spielminute mit einem feinen Schlenzer für kollektive Erleichterung im Weserstadion sorgt. Was da auf dem Feld los war, warum Werder nicht schon vorher den Sack zumachen konnte und warum da einige Spieler auf dem Feld waren, die Lust auf mehr gemacht haben, das beschnacken wir mit euch. Euer verbales Zuspiel ging an unsere WhatsApp, die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und wir machen die Beiträge rein mit meinem Deichstubenkollegen Jane Vogt, der seit gestern eine neue Arbeitsplatzbeleuchtung hat. Grün-weißes Flutlicht in der guten Stube, Bjarne. Beste Sicht auf Traumtor und Tastatur, oder?
Ja, so absolut. Moin Alex erstmal. Freue mich, dass ich wieder mit dir schnacken darf nach dem Spiel. Richtig, war gestern eine neue Beleuchtung im Stadion. Du warst ja auch da jetzt. Ich würde mich mal ganz kurz, bevor ich es einordne, deine kurze Einordnung interessieren, wie du es denn fandst. Ich war ja gestern dann bei der Hymne sozusagen, bei Lebenslang Grün-Weiß, erstmal getestet und danach dann später noch bei den Toren. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, also bei mir war es ja so, ich hatte quasi meinen Videomodus schon gezückt und dann guckte ich so leicht unterm Stadiondach durch und dachte, ist es denn schon an oder kommt's noch? Also ich hatte mir das aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen vorgestellt wie in so einem Club auf St. Pauli mit dem Rotlicht. Also dass wir so alle in Grün getaucht sind. Das war ja eher nicht so. Nach dem Tor sah es ja dann irgendwie anders aus, oder? Habe ich das falsch wahrgenommen?
Ich wollte gerade sagen, also die Torbeleuchtung, das fand ich eigentlich schon sehr amüsant. Das war irgendwie schon, brachte nochmal ein ganz neues Element mit, auch wenn es alle Beteiligten gestern gar nicht so richtig wahrgenommen haben, haben sie mir danach erzählt. Ich habe mit Peter Niemeyer, selbst mit Marco Grüll gesprochen. Ich habe gefragt, hey, wie war denn das jetzt sowas? Der erste Torschütze überhaupt im Weserstadion, wo dann plötzlich mal grünes Licht aufflackerte. Und er sagte, du, ich war so drauf fokussiert, ich war mir absolut sicher, ich stand im Abseits. Ich habe überhaupt gar nichts mitbekommen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Also Horst Steffen und Peter Niemeyer gucken da irgendwie parallel, glaube ich, noch auf ein iPad, ob das irgendwie Abseits war oder nicht. Also das heißt, alle Profis selbst haben es nicht mitbekommen. Ich glaube, im Stadion war es trotzdem eine ganz coole Atmosphäre. Wie gesagt, davor fand ich es auch. Da, wie gesagt, es waren so grün-weiße Elemente, die dann halt bei der lebenslang grünen Weißhymne irgendwie so ein bisschen durchflackerten. Ich bin allerdings nachts noch, also nach der Pressekonferenz, nach den Interviews, so als letzter aus dem Stadion raus. Und da war es dann nur noch grün, leuchtete nur noch so grün rein.
Ja.
Und das war schon wieder ein ganz anderer Anblick. Ich weiß nicht, vielleicht darf man es auch vorm Spiel nicht machen. Hat ja auch manchmal auch so was mit Fernsehübertragungen zu tun. Vielleicht haben die dann ein schlechteres Licht. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall so, dass ich auch bei der Hymne dachte, als ich auch meine Kamera zückte, so ganz kurz so, okay, das wirkt jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was Neues ist es trotzdem.
Und die gute Nachricht ist ja, also wenn du das jetzt so skizzierst, dann haben die ja auf jeden Fall eine Lichtorgel dahinter hängen, ne? Dann können die agieren.
Ja,
also die können regulieren, die können alle Grüntöne abbilden.
Alle. Du kannst da alles, die ganze Farbpalette, den ganzen Regenbogen kannst du da eigentlich abbilden. Also das ist schon da.
Super.
Sind viele Sachen da.
Ja, ich auf jeden Fall freue mich und ich habe es dann auch nachts noch von meiner Terrasse gesehen und habe es geliebt. Das ist auch klar. Am Anfang gab es ja einen traurigen Moment, da stand nämlich die Trauerminute für Max Lorenz, wollen wir auch einmal kurz einfangen. Da wurde ein Applaus gen Himmel geschickt, weil seine Familie sich bewusst gegen eine Schweigeminute entschieden hat. Ja, da ist ein ganz großer gegangen.
Absolut, ein ganz, ganz großer, wie gesagt, natürlich vor unserer Zeit, ne? Und trotzdem jemand mit jedem, wo man bei Werder Bremen, rund um Werder Bremen drüber spricht, einer der größten. Die ganzen Erfolge wurden gestern noch aufgezählt. Die Meisterschaft damals mit Werder 1965, wie gesagt, mit Deutschland WM-Dritter, WM-Zweiter geworden. Also wirklich ein ganz, ganz großer Fußballer, über viele Jahre auch noch in Bremen sehr bekannt gewesen. Häufig rund um Werder sich auch geäußert. Und ich fand es aber sehr, sehr schön, wie du es eben gestern gesagt hast, dass es nicht eine richtige Schweigeminute war, sondern wirklich eher geklatscht wurde, ne? Ich finde das immer ein bisschen fast sogar noch andächtiger und noch würdevoller, wenn man dann sich jemandem auch mal wirklich nochmal eine Minute einfach für seine Verdienste und für sein Leben irgendwie klatscht. Und das war eine sehr gelungene Aktion und trotzdem, wie du es richtig gesagt hast, ein trauriger Moment für die gesamte Werder-Familie.
Ja, also das Beileid schicken wir an die Familie. Das habt ihr nämlich auch häufig geschrieben. Deswegen möchte ich es hier nochmal betonen. Jetzt schauen wir aufs Spiel. Es war ein knapper Sieg, es war ein dreckiger Sieg, es war ein Arbeitssieg. Ist egal, wie du es nennst. Am Ende kommt immer dasselbe dabei raus. Werder holt 3 Punkte und steigert sich deutlich nach dem Spiel gegen Heidenheim, finde ich, was ja nicht so viel Spaß gemacht hat. Jörg aus Viersen findet den Sieg über harte Arbeit verdient.
Natürlich war lange Zeit auch echt Leerlauf und zähe Kost angesagt, aber ich glaube, in unserer Findungsphase war das einfach jetzt genau das Richtige, was wir gebraucht haben. Gerade nach dem Heidenheim-Spiel war das echt Balsam auf die Seele.
Sehe ich ganz genauso. Hat sich die Mannschaft denn in den paar Tagen zwischen Heidenheim und Union jetzt besser finden können, deiner Meinung nach?
Also es ist ja schon auch angeklungen in der Pressekonferenz vor dem Spiel, wo Horst Steffen gesagt hat, das war einer der besten Trainingswochen, die er hatte, seitdem er hier ist. Und ich glaube, es ist Heidenheim war schon etwas, was auch in der Mannschaft unglaublich kritisch aufgearbeitet wurde, war niemand, konnte auch niemand zufrieden sein mit dem Auftreten. Und nochmal, jede Woche mehr tut Werder und tut dieser Mannschaft gut. Wir haben es so häufig besprochen, die späten Transfers, immer noch die vielen Verletzungen. Nochmal, die haben da gestern mit einem Außenverteidiger eigentlich gespielt. Hinten raus, wo sogar Varas noch kurz raus musste, waren 5 Innenverteidiger, die diese Fünferkette gebildet haben. Also du musst dich ja weiter irgendwie immer noch finden als Werder in diesem Konstrukt, in dieser Mannschaftsaufstellung. Und da tut jede Woche gut. Aber ich glaube, es war eher sogar dieses, hey, man wollte es unbedingt nach Heidenheim eine Reaktion zeigen, zumindest besonders defensiv eine Reaktion zeigen, dass man es deutlich besser kann, weil das halt, wie gesagt, in der Vorwoche gar nicht funktioniert hat.
Was fand Horst Steffen denn so gut an der Trainingswoche für alle die, die es nicht gelesen haben auf deichstube.de?
Also besonders halt die Intensität, ne? Also wie, das ist halt bei Werder ja der ganz große Faktor, mit wie viel Körperlichkeit hält man dagegen. Und das war gestern gegen eine Union Berlin, wie gesagt, spielerisch limitierte, aber eben körperlich sehr, sehr starke Mannschaft, schon ein gutes Werder-Spiel. Du hast dich eigentlich in den Zweikämpfen nicht versteckt. Im Gegenteil, warst die deutlich aggressivere Mannschaft teilweise. Hast, wie gesagt, viele Läufe abgespult im Mittelfeld, was Jens Day wieder gelaufen ist, was Marco Gröll gestern, kommen wir ja später noch dazu, wie viele Sprints der angezogen hat. Also das war einfach sehr, sehr auffällig und das fehlte halt einfach in Heidenheim, beziehungsweise da waren die Heidenheimer deutlich intensiver unterwegs. Und das ist etwas, Werder kann es nur, wenn es wirklich 100% auf dem Platz funktioniert, wenn jeder 100% der Meter macht, dann funktioniert dieses Spiel dieser Mannschaft. Und das war zumindest gestern über phasenweise, beziehungsweise eigentlich über die meiste Zeit gegeben. Wie gesagt, trotzdem vorne manchmal ein bisschen bieder, ne? Hat aber auch mit dem Gegner zu tun, der halt eigentlich gar nichts vorne gezeigt hat und sich nur hinten reingestellt hat. Und trotzdem, wie es eben schon angeklungen war, ein verdienter Sieg gestern.
Ja, über die fehlende Kreativität nach vorne sprechen wir gleich noch. Aber bevor wir das tun, möchte ich jetzt erstmal den Mann feiern, der das mehr als verdient hat. Marco Gröll.
Und Gröll, was der heute für eine Lunge hatte, der ist ja gerannt wie ein Verrückter.
Ja, Markus, fand ich auch. Der war ja gefühlt fünffach auf dem Feld. Ja, was hat der für Laufwege gemacht? Gestern war der vor allem auf dem rechten Flügel unterwegs. Mhm. Und mal abgesehen von seinem Sahnetörchen, Bjarne, wie hast du ihn gesehen? Denn ich hab's gelesen, in deiner Note blitzt so ganz leichte Kritik auf, wenn es um seine Passgenauigkeit geht.
Ja, also wie gesagt, ich sehe es erstmal genauso, wie es schon mal angeklungen ist. Marco Grülls große Stärke ist, dass dieser Mann unfassbar emsig ist, unfassbar viele Meter macht, fürs Team immer arbeitet, sich eigentlich immer aufopfert. Und das ist auch der Grund, warum er eigentlich so gut wie immer spielt. Auch wenn es auf unterschiedlichen Positionen ist, mal ja in der Sturmspitze, mal dann rechts außen, mal auf dem linken Flügel. Also er wird trotzdem eigentlich fast immer eingesetzt von Horst Steffen, weil er eben so ein richtig großer Fan von ihm ist, weil er eben diese Intensität eigentlich fast immer in seinem Spiel hat. Und das habe ich gestern genauso gesehen, dass er es wieder gut auf den Platz gebracht hat. Er war häufiger mal auf dem rechten Flügel durch, besonders zur ersten Halbzeit erinnere ich mich da an zwei Situation, wo dann einfach die Reingabe, wenn ich zu ungenau ist, also natürlich kann man dann auch drüber sprechen, wie war die Boxbesetzung von Werder, aber ich fand einfach die Reingaben zu ungenau und das hat mich anscheinend in dem Moment so gestört, dass ich es dringend aufschreiben musste in die Note und das ist bei ihm häufiger nochmal so, dass ich mir denke, hey, der kann fast noch effektiver im letzten Drittel sein, der kommt in so viele gute Situationen, in so viele gute Räume eigentlich durch tiefe Läufe und dabei kommt in Anführungszeichen sehr, sehr wenig bei rum. Er hat mich aber zum Glück ja am Ende so ein bisschen fast Lügen gestraft und einfach dann mit einem Traumtor das selber geregelt. Da musste gar keiner mehr am Ende die Hereingabe vollenden, sondern hat es einfach selber geregelt und das war natürlich allererste Sahne.
Aber mir ging es auch so, dass ich dachte, er hatte ja vorher schon ein paar Chancen. Mal hat er zu lang gezögert, genau, mal kam der Ball nicht so an, wie er sollte. Er konnte sich auch manchmal nicht entscheiden, entscheiden, spiele ich jetzt nur ab oder mache ich selbst. Grundsätzlich kann man aber festhalten, in Heidenheim ist bei dem ja schon so ein bisschen der Knoten geplatzt, ne, was das Toreschießen angeht. Gestern bringt er die Entscheidung. Würdest du denn jetzt sagen, du hast es ja gerade so ganz sanft schon angedeutet, der macht jetzt auch die nächsten Schritte, der wird künftig ein Entscheidungsspieler sein? Oder vielleicht anders gefragt, was fehlt ihm dazu noch?
Also erstmal liegen ihn Heidenheim und Union Berlin sehr, sehr gut. Ne? Da hat er letzte Saison auch schon jeweils gegen getroffen. Also scheinen anscheinend irgendwie so ein bisschen seine Gegner zu sein. Ja, es ist wirklich eine ganz gute Frage. Also er hat am Anfang der Saison, wie gesagt, als alleinige Sturmspitze, weiß ich, haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen, das ist meiner Meinung nach nicht seine Position. Mhm. Ich sehe ihn auch eher über den Flügel oder so ein bisschen als hängende Spitze, dass er drumherum wirbeln kann. Und da hat er auf jeden Fall jetzt zweimal ja so ein bisschen endlich so einen kleinen seinen Brustlöser gehabt mit dem Tor in Heidenheim. Ne? Das war, glaube ich, das brauchte er. Er hat Anfang der Saison auch ein paar komische Abschlüsse gehabt, ein bisschen Pech, hatte mal die Latte getroffen in Gladbach und er braucht diesen nächsten Schritt und ich bin mir ganz sicher, es ist seine zweite Saison jetzt in der Bundesliga, ne, dass er auch diesen Schritt gehen kann. Wie gesagt, Horst Steffen hält sehr, sehr viel von ihm, man hält intern unglaublich viel von ihm, also mit jedem, mit dem ich da spreche, der lobt Marco Guller nicht in den höchsten Tönen und es wäre ihm zu wünschen. Es fehlt ihm aber eben, was ich vorhin schon angeklungen habe, häufig noch so diese letzte Genauigkeit in der Entscheidungsfindung. Mhm. Ne? Also du hast es eben auch super gesagt. Erste Halbzeit, glaube ich, zweimal wartet er ein bisschen zu lange, wird dann im letzten Moment noch geblockt in einer richtig aussichtsreichen Position, der eigentlich hätte er sonst einen Abschluss gehabt. Das ist so ein bisschen, da fehlt ihm noch ein bisschen Schnelligkeit vielleicht, manchmal auch in der Umsetzung. Aber ist Meckern auf hohem Niveau. Also der bringt trotzdem eigentlich verlässlich immer eine gute, stabile Leistung und ist für Werder mittlerweile, also ist aus der Startelf meiner Meinung nach gerade nicht wegzudenken.
Interessant ist ja auf dem Feld, du hast es gerade gesagt, er wirbelt, er ist dynamisch, er zeigt sich. Und nach dem Spiel ist er dann eher so der bescheidene Typ, ne? Der für die sanften Töne. Ja, ja. Selbst Horst Steffen hat ihm gestern mal so ein bisschen verbal auf die Sprünge geholfen, hat gesagt, ich hoffe, dass er zu Hause die Sau rauslässt. Was ist der Grüller denn so für einer? Also du sagst gerade, der wird gemocht, wahrscheinlich weil er so bescheiden ist oder ja. Wie nimmst du ihn wahr?
Ja, lautstarker ist er nicht. Mhm. Also wir haben ihn danach auch im Interview gehabt und auch mit ihm gesprochen und er ist super lieb, ne? Aber es ist halt einfach jetzt keiner, wo du, also der antwortet dann eher in 3-4 Sätzen als in 5-6. Also das ist dann eher eine kurze Antwort, sehr nüchtern, fast schon ein bisschen leicht schüchtern, könnte man fast sagen. Mhm. Ich habe ihn ja auch darauf angesprochen, also die Sau rauslassen zu Hause wird schwierig. Er bekommt ja bald sein erstes Kind, hat ja in Heidenheim schon diesen Babyjubel gemacht und gestern habe ich ihn auch nochmal drauf angesprochen. Also der Geburtstermin wäre nächste Woche an sich angesetzt. Da kommen ja so ein bisschen so leichte Sennelinen-Vibes.
Hoffentlich,
dass er
sagen.
Da jetzt auch noch in Mainz auffällt. Also er hat jetzt gesagt, du am Ende des Tages weißt es ja nie, wann genau irgendwie das Kind dann kommt. Es scheint auf jeden Fall seitdem, dass die Geburt kurz bevorsteht, bei ihm sportlich noch besser zu laufen. Also von daher vielleicht mit der Geburt sogar noch mal besser, das wäre allen zu wünschen. Aber selbst da zu dem Thema war er so ein bisschen, ja, ich freue mich drauf, Papa zu werden. Viel mehr hat er aber auch nicht gesagt. Also ist, wie gesagt, jetzt keiner, der die größten Töne spuckt, zeigt dafür Leistung auf dem Platz, soll uns auch allen recht sein.
Also es ist ja auf jeden Fall die einzige Situation im Leben, wo ich sage, es ist gut, dass Männer keine Kinder kriegen können, weil wir brauchen ihn ja nächste Woche. Ja. Nur wenn jetzt da der Geburtstermin liegt, wird der sich ja wahrscheinlich auch nicht trauen, nach Mainz zu fahren, weil so schnell kommt er auch nicht zurück.
Nein.
Also am Heli arbeiten wir ja noch für die Werder-Spieler.
Ist richtig, müssen wir beide sonst mal zusammenlegen jetzt, irgendwie noch unter der Woche. Naja, wie gesagt, mal abwarten, wie das dann aussieht, ist ja jetzt eine lange Woche bis Mainz.
Okay, vielleicht kommt das Kind
ja. Du weißt das ja selber, vielleicht.
Vorher.
Wie gesagt, ich bin ja, ich und Kinder, da bin ich noch nicht so erfahren. Also ja, was genau, die Geburtstermin, dann kommt er, dann kommt es nicht. Das muss man alles jetzt mal abwarten. Wie gesagt, erstmal schön für ihn, das private Glück sozusagen, da freuen wir uns ja immer sehr drüber. Aber halt umso schöner für alle, die auch diesen Podcast hören und Werder-Fans sind, das ist auf dem Platz für ihn noch besser läuft, als schon zu Saisonbeginn.
Ich kann dir nur sagen, man kann auch ein ganzes Wochenende im Kreißsaal verbringen. Hat mir jemand erzählt,
ja.
Weißt du?
Ja, okay. Von Freunden.
Ja, habe ich von Freunden, genau. Ja. Wir kommen zurück aus dem Kreißsaal und widmen uns jetzt mal einem Thema, das nicht ganz so viel gute Laune macht, aber jetzt auch nicht desaströs daherkommt. Das ist so die Inspiration nach vorne, die Kreativität. Ja. Und das ist ein Punkt, den auch Benny aus meiner Heimat, dem Sauerland, mit uns teilt. Erstmal lobt er die Mannschaftsleistung und deren Einstellung und dann schreibt er, leider waren wir vorne vorne sowas von uninspirierend. Keine Überraschungsmomente oder zündenden Ideen, die die Abwehr von Union überrascht hätten. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Insgesamt aber eine sehr positive Entwicklung. Teile ich Benny, Bjarne, lag die fehlende Kreativität denn jetzt eher am Matchplan, an den Abläufen im letzten Drittel oder eher so an den individuellen Entscheidungen? Woran machst du es fest?
Ja, ich würde gestern schon an individuellen Entscheidungen sagen. Also waren ja hauptsächlich, also waren häufig, besonders in der Anfangsphase, viele gute Ansätze zu sehen. Ne? Wir werden ja gleich auch nochmal länger über Victor Boniface sprechen, der da mit einigen Dribblings direkt am Anfang irgendwie für Aufsehen sorgte. Und auch in Samuel Mbangula wirkte deutlich auffälliger als noch in Heidenheim. Aber es war eben so ein bisschen diese Entscheidungsfindung im letzten Drittel, wie es bei Marco Grull eben schon angedeutet habe, die dann häufig nicht gepasst hat. Mhm. Also man darf einen Gegner dabei auch immer nicht vergessen. Ne? Union Berlin hinten mit der Dreierkette, da drei Riesenochsen gehabt, eigentlich in der Innenverteidigung. Das ist auch nicht immer so ganz einfach. Nicht umsonst stehen die seit Jahren eigentlich dafür, verlässlich in der Defensive sehr, sehr gut stehen zu können und kompakt stehen zu können. Und das gehört auch ein bisschen zu weit dazu, dass die gestern irgendwie auch wieder einfach einen sehr destruktiven Fußball gespielt haben. Also ich kann mich da irgendwie, ansonsten ein ganz cooler Verein, aber ich kann mich so mit dieser Spielweise von Union Berlin irgendwie sehr wenig anfreunden. Aber ich sehe es ähnlich, wie es eben ja jemand geschrieben hat. Von den kreativen Ideen her war das gestern nicht wirklich viel. Was allerdings gut war, und das hat Horst Steffen danach auch gelobt, Werder war trotzdem eigentlich die meiste Zeit relativ ballsicher. So im Mittelfeld, ob das ein Senelin war, sehr starkes Comeback gestern wieder gegeben. Jens Day war, man hat sehr wenig angeboten an Fehlern im eigenen Spielaufbau. Und Karim Koulibaly, eine Aktion hatte er, da ist irgendwann mal Oliver Burke zwischengespritzt, so ganz kurz, hat er fast noch den Fußspitze reinbekommen. Ansonsten hat auch der so einen lässigen, souveränen Auftritt hinten gehabt. Also das war gestern schon, Werder hat einfach selber so gut wie gar keine Fehler angeboten. Und das war vielleicht so ein bisschen dieser Schlüssel zum Erfolg, weil eben diese kreativen Momente wirklich rar gesät waren.
Interessant ist aber, ich habe in die Statistiken geguckt, nach der ersten Halbzeit einen Ballbesitz von 68%. Das ist eine Menge. Naja. Musste natürlich im Grunde auch mehr draus machen. Nehmen wir nochmal Jasper dazu mit rein. Er schreibt nämlich, im eigenen Ballbesitz fehlen einfach die Lösungen. Es scheint, als gäbe wenig bis gar keine geplanten, eingespielten offensiven Ballstaffetten. Viele Spieler probieren es auf eigene Faust, spielen unsauber in den Rücken. Und natürlich kann es an der kurzen Zeit unter Steffen liegen, aber langsam sollten sich gewisse Abläufe einspielen, insbesondere da Werder wirklich gute Spiele für schnellere und präzisere Kombinationen in der Offensive hätte, also gute Spieler. Dennoch ist es wirklich viel wert, Spiele über Kampf und Einsatz gewinnen zu können. Ich habe mich ja nochmal so gefragt, was müsste denn im Training passieren, damit die angesprochenen Problemzonen überwunden werden, damit auch mehr zündende Ideen im Spiel entstehen.
Also man darf eine Sache nicht vergessen. Gestern spielt Werder wieder in einem System, wo du mit links und als Linksverteidiger Marco Friedlers, also der ein klassischer Innenverteidiger ist, der gut hinten Oliver Burke vollkommen in seiner Tasche hatte, also eigentlich so gut wie nichts zugelassen hat, ein deutlich besseres Spiel meiner Meinung nach links als Linksverteidiger gezeigt hat als noch in Heidenheim, aber eben nach vorne so gut wie nichts anbietet. Ne? Weil er halt nicht der Spielertyp ist, der plötzlich nochmal einen hinterläuft und so weiter. Das heißt, Werders Spiel war gestern sehr, sehr rechtslastig. So, alles ging eigentlich dann über die Sogavara und die Grüllseite, wenn überhaupt irgendwie was nach vorne ging. So, das ist natürlich dann deutlich schneller ausrechenbar als Gegner, als wenn jetzt da ein anderer Linksverteidiger stehen würde, der genauso wie Sogavara die ganze Zeit die Meter mit nach vorne macht. So, das sind so kleine Aspekte, wo ich sage, okay, das darf man halt nie komplett außen vor lassen, dass es halt auch personell weiterhin Werder immer noch nicht am Maximum agiert. Ne? Und natürlich sehe ich es aber genauso, wie es sonst auch beschrieben wurde. Man sieht in der Arbeit gegen den Ball, finde ich schon sehr viele Abläufe, was das Steffen-System angeht. Man sieht aber mit dem Ball diese richtigen so Spielzüge, wo man sich denkt, ey, das ist so ein klassischer Werder-Spielzug, das ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen. Und trotzdem würde ich das gestern eben, wie gesagt, auch diesem allgemeinen Spiel, diesem einen Kontext gegen so eine tiefstehende Mannschaft so ein bisschen unterordnen und sagen, wie es eben auch angeklungen ist, dann lieber einfach dreckig und erkämpft 1-0 gewinnen, als dass es am Ende ganz viele tolle Angriffe waren, machst aber kein Tor und spielst dann 0-0.
Jasper schreibt aber ja, Werder hätte wirklich gute Spieler für schnellere und präzisere Kombinationen in der Offensive. Wer ist es denn eigentlich deiner Meinung nach?
Ja, natürlich ist dann Samuel Mbangula, ein Romano Schmid zu nennen. Ne? Nochmal, wie gesagt, ein Victor Boniface kann auch schnelle direkt ablagen. Das hat er gestern auch nochmal gezeigt. Justin Ginma, also du hast natürlich vorne viel Kreativität im Kader. Du musst die halt einsetzen können in den richtigen Räumen. Und das war gestern ja nur bedingt der Fall, weswegen ich da trotzdem aber weiterhin glauben würde oder daran glaube, dass es möglich ist, dass in der Zukunft dass das noch schneller, noch präziser aussieht. muss halt eben, wie gesagt, auch die individuelle Performance immer am absoluten Top-Level sein. Und das waren gestern, haben viele ein gutes Spiel gemacht, aber eben halt auch kein überragendes, fairerweise.
Also Bjarne, du kratzt auf jeden Fall am Top-Level, weil du hast jetzt quasi zwei Jobs auf einmal gemacht, ja? Du hast mir eine Antwort auf die Frage gegeben und zeitgleich hast du uns eine kleine Analyse geliefert, also die eigentlich unser Taktikexperte Tobi Escher reinbringt. Der hat sich aber entschieden, mal in Japan so ein bisschen abzuhängen. Der macht eine kleine Auszeit, sodass wir heute auf ihn verzichten müssen. Also ihr Lieben, falls ihr euch fragt, wo ist der Escher? Der hängt irgendwo in Tokio ab, wahrscheinlich gerade. Trotzdem danke, Bjarne.
Liebe Grüße.
Dass du das übernommen hast, genau, schicken wir rüber. Viel Spaß dort. Und ja, wir haben ja jetzt schon ein paar Wörtchen gelassen zu Victor Boniface, aber wir wollen trotzdem den Tobi mal gegen den Bonny tauschen. Victor gestern in der Startelf, der Mann, der über 80 Minuten geht. Ich glaube, in der 84. ist er dann rausgegangen.
Ja.
Und bevor wir das mal auseinandernehmen, wollen wir doch mal den Coach erstmal dazu hören, wie zufrieden der eigentlich mit dessen Vorstellung war. Hier ist Horst Steffen aus der PK.
Er hat gezeigt, wie gut er sein kann. Das war schön, dass er auch so lange durchhalten konnte. Das war vorher nicht unbedingt zu erwarten, aber er hat da wirklich Gas gegeben und sich gut präsentiert und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, so wie ich das erhofft habe. Hat da wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht.
Das ist ja jetzt so ein bisschen wachsweich, was der Coach da gesagt hat, ne? Das ist so, würde man sagen, abgeliefert, diplomatisch gut. Was ich interessanter finde, ist, dass Horst Steffen ja unter der Woche de facto in die Mannschaft reingehört hat. Der hat nämlich einzelne Spieler gefragt, ob sie Bonny von Anfang an auf dem Feld sehen wollen. Ist das nicht eher ein ungewöhnlicher Schritt? Ich meine, dass ein Trainer bilaterale Gespräche zu anderen Spielern sucht, völlig klar. Aber dass das an die Öffentlichkeit gelangt, finde ich dann doch interessant.
Ja, also wie gesagt, hat er uns selbst danach noch erzählt. Habe ich ja auch schon mal hier kundgetan, dass wir auf der Pressekonferenz danach noch die Möglichkeit haben, mit Horst Steffen sozusagen abseits des Ganzen zu sprechen und deswegen auf der PK auch nicht mehr wirklich viele Fragen stellen, sondern eben halt danach da mit ihm reden. Da hat er es erwähnt, dass er, wie gesagt, mit einzelnen Spielern, er wollte nicht sagen, mit wem, ich gehe jetzt mal stark davon aus, Richtung Mannschaftsrat, Kapitän Marco Friedl, Vizekapitän Jens Day, so die Führungsspieler, dass er sich da reingehorcht hat, dass er eben nach Heidenheim schon das Gefühl hatte, dass ihm da der Auftritt nach der Einwechslung von Boniface, der ja vor diesem 2-1 auch diesen Pre-Assist sozusagen gibt, ganz gut gefallen hat und dass er selber eigentlich schon dachte, hey, jetzt ist jetzt langsam so weit, ihn zu bringen und dass er halt eben aber vielleicht nochmal so ein bisschen die Bestätigung aus dem Team wollte und es kam wohl ausschließlich positives Feedback zurück. Wie gesagt, hat auch gestern ein neues Element reingebracht, so einen richtigen Mittelstürmer. Es ist halt nochmal was ganz anderes, ob du da jemanden die ganze Zeit auch mal hoch anspielen kannst oder ob in Anführungszeichen Romano Schmid so als falsche Neun da vorne rumläuft. Das ist ein ganz anderes Spiel, was du, wie du es auslegen kannst. Ja, und er hat es gestern trotzdem, Horst Steffen, nochmal betont, er hat ja jetzt keine Umfrage in der Kabine gestaltet. Ne? Also er fragt jetzt da nicht irgendwie alle Spieler, ach du Mensch, wen würdet ihr denn ganz gerne da vorne haben? Er hat mit ausgewählten Leuten, glaube ich, einfach mal eine Meinung abchecken wollen, ob er da so auf dem richtigen Weg ist, hat am Ende aber die Entscheidung mit seinem Trainerteam selbst getroffen. Also das darf man schon, muss man schon so richtig irgendwie einordnen. Ich finde es trotzdem, es passt irgendwie zu Horst Steffen, zu seiner Art, dass er das Team mit einbezieht, beziehungsweise die Führungsspieler mit einbezieht und da einfach nochmal reinhorcht. Am Ende des Tages steht die Mannschaft auf dem Platz und da kannst du als Trainer noch so viele Ideen haben. Wenn die Mannschaft das anders sieht, dann können deine Ideen auch verpuffen. Und deswegen finde ich den Ansatz, zumindest mal etwas kurz abzufragen, vollkommen richtig.
Genau, darauf wollte ich hinaus, ne? Dass er da ein Stück weit vielleicht auch einen anderen Stil prägt und ja, da als Trainer sehr offen ist für den Dialog, finde ich ganz spannend. Wer sich übrigens auch über Bonny gefreut hat, ist Thomas aus Wiesmoor. Der war gestern im Stadion mit seinem 12-jährigen Sohn, der vorschlägt, dass der eine Dauerkarte bekommt, ganz einfach, weil er eine Siegesquote von 100% hat. Der hat also bisher im Weserstadion immer nur Siege des SVW gesehen. Ja, und der Super. Thomas schreibt über Victor, auch Boniface hat angedeutet, was er für Werder bedeuten kann, wie er Berg abgelaufen hat, war fantastisch. Ja, ich muss sagen, und das hast du auch schon alles erwähnt, der hat wirklich aufblitzen lassen, was er kann. Allein in den ersten Minuten bulliges Angehen, gute Aktionen, die Dribblings durch die Mitte. Ich finde, da macht er dann eben auch den Unterschied. Und, das ist ja meine Theorie, das hat einen ganz starken Effekt auf die Mannschaft und auf den Spielverlauf, gerade in den ersten Minuten. Weil du einfach mit einer anderen Haltung reingehst, wenn du den an deiner Seite hast. Ist es hier jetzt von mir rumgesponnen oder würdest du sagen, ja, das kann tatsächlich den Ausschlag geben über die Art und Weise, wie alle anderen dann auch in die Partie reingehen?
Es ist zumindest eine Teilwahrheit dabei, hundertprozentig, klar. Also wie gesagt, ich fand ihn gestern auch besonders in der Anfangsphase sehr, sehr auffällig. Die Szene mit Burke dann später in der zweiten Halbzeit, wo er dann mal defensiv ihn da sozusagen ein bisschen mit abläuft, das hat natürlich für extra Szenenapplaus gesorgt. Ist natürlich dann auch ganz charmant, dass es dann halt gegen Burke war. Ne? Ist dann auch so ein bisschen so sein Vorgänger in dem Sinne. Ansonsten, er war gestern bemüht, hundertprozentig. Also ich finde bemüht übrigens nicht negativ. Also ich weiß, ich habe es in meinem Aufsager danach auch gesagt und darunter war ein Kommentar schon, so nach dem Motto, bemüht heißt für mich irgendwie Note 4.
Stets bemüht.
Das stimmt für mich nicht. Also ich finde, er war gestern, er war wirklich, man hat ihm angemerkt, er wollte etwas zeigen, er wollte Einfluss auf dieses Spiel haben. Es hat nicht alles geklappt weiterhin. Ne? Es ist weiterhin zu sehen, dass er noch nicht die Geschwindigkeit aus Leverkusener Tage hat, dass er im Abschluss noch nicht so wirklich richtig zum Tragen kommt, aber dass er eben dem Werder-Spiel gut tun kann durch Dribblings, durch schnelle Bewegungen, durch mal einen Ball vorne festmachen, was halt wie gesagt davor gefehlt hat, wenn du vorne keinen bulligen Mittelstürmer hast. Über Jahre hat Werder davon profitiert, dass du vorne Niklas Füllkrug jeden Ball eigentlich um die Ohren hauen konntest und der hat das Ding runtergepflückt und einfach alle konnten nachrücken und das war gestern in Phasen auch schon wieder zu erkennen und deswegen war es ein engagierter Auftritt von ihm gestern, wie gesagt, noch nicht das, was ich glaube ich alle von ihm erhoffen und erwarten am Ende, dass er wirklich der absolute Unterschiedsspieler ist, aber er hat angedeutet, dass er will. Und das ist für mich der entscheidende Faktor. Müssen wir ja auch nicht um heißen Brei herumreden. Es wird ja auch häufig dieser Name Naby Keita immer wieder so in den Raum geworfen. Ne? Hoffentlich wird das kein Naby Keita 2.0. Er hat eigentlich gestern in diesen 84 Minuten wahrscheinlich schon mehr gezeigt als Keita in den anderthalb Jahren jemals bei Werder. Und das kann man schon sagen. Er ist ein spezieller Typ. Ja, und er wird wahrscheinlich auch nicht länger als dieses eine Jahr hier in Bremen sein. Aber er möchte unbedingt. Er macht extra Einheiten unter der Woche. Er hat jetzt einen Essensberater noch dazu an die Seite gestellt. Er will sich verbessern und es war gestern ein Schritt in die richtige Richtung. Aber er ist weiterhin noch nicht am Ende des Weges. Das ist einfach wichtig zu verstehen.
Ja, und war er nicht auch der Mann im Schneeanzug, der die ganze Woche auf dem Fahrrad den Osterdeich rauf und runter gefahren ist?
Das hast du jetzt. Das ist eine Legende. Legende.
Abkochen auf bremische Art, weißt du?
Ja, genau, genau.
Aber ja, du hast gerade die Kommentare angesprochen, haben wir von euch auch eingesammelt, dass einige schon sagen, oh, ihr redet immer über den Bonny. Ja, müssen wir aber tun. Wir halten fest, es sind leicht positive Entwicklungen. Gut, Bonny will Weile haben. Also die Zeit müssen wir einfach so in Kauf nehmen, auch wenn wir uns das vielleicht schneller wünschen. Gucken wir mal, was beim nächsten Spiel geht. So, damit machen wir einen Haken an den Bonny, jetzt für den Moment und schauen einmal mehr auf die starke Defensive. Ich fasse nochmal zusammen. Also Amos Pieper gestern sehr souverän in den Zweikämpfen. Karim Koulibaly hellwach. Sugawara stark auch nach vorne. Also ich bin ja echt ein Fangirl von dem Boy, muss man echt mal sagen. Und nach hinten sowieso auch. Er hatte mal so zwei Ungenauigkeiten, zwei Fehlpässe. Aber ich bin ja begeistert, wie der die Bälle so aus der halben Höhe wegpflückt und wie der die Kontrolle kriegt. Also ich bin wirklich... Ich könnte stundenlang drüber reden. Mache ich aber nicht, weil ich auch noch Marco Friedl mit reinnehmen will, der eine konstante Leistung auf links gezeigt hat. Und Gunnar, der schreibt dazu, die Abwehr scheint das neue Prunkstück zu sein. Friedl sollte als Kapitän gesetzt sein und wieder in die Innenverteidigung zurückkehren, sobald ein Linksverteidiger wieder gerade auslaufen kann. Koulibaly ist so stark, dass man ihn in der Form nicht mehr rausnehmen kann. Sogar war er gesetzt. Pieper hat es ja zwei Spiele auch richtig gut gemacht. Trotzdem, wo seht ihr im System mit Viererkette in Zukunft noch Platz für Pieper und vor allem Stark, die beide Ende letzte Saison absolut gesetzt waren und beide in Anspruch auf einen Stammplatz haben. Ja, das gebe ich mal direkt weiter an dich. Also wir haben ja quasi jetzt sowas wie einen Luxus-Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung.
Absolut. Also die Innenverteidigung wahrscheinlich aktuell wirklich mit das Prunkstück von Werder. Stark ja, wie gesagt, jetzt auch gestern sein Comeback gefeiert nach der längeren Verletzung. Sehr überraschend eigentlich. Hatte wirklich nur 3-4 Einheiten vorher mit der Mannschaft. Erklärt dann sogar noch kurz vor Schluss sehr, sehr entscheidend bei einer Reingabe. Also sich sofort wieder gut präsentiert. Bei Amos Pieper, den muss ich nochmal loben. Wir haben danach auch länger mit ihm gesprochen. Er mag das halt immer selber unglaublich ungern, über sich richtig zu reden. Also ich habe ihn, glaube ich, dreimal nachgefragt. Amos, wie fandst du jetzt deine Leistung? Und er guckte mich eigentlich immer an, grinsend und sagte, das musst du ja benoten. So, das muss ich ja nicht bewerten. Da sag ich, ja, aber so irgendwas musst du mir da schon geben. Wie gesagt, ist jemand, der dem man wirklich den Hut ziehen muss, nach einer längeren Verletzung in der Vorbereitung ja schon irgendwann diese ausgefallen, dass du da so zurückkommst. In Heidenheim ja schon wirklich ein gutes Spiel gemacht und gestern unglaublich zweikampfstark, glaube ich, in der Halbzeit eine Zweikampfquote von 100% gehabt. Das ist wirklich schon sehr, sehr selten. Du sprichst es gerade an, aber Karim Koulibaly lässt halt auch so gut wie nichts zu. Ne? Ja. Und Marco Friedl als Kapitän müsste eigentlich gesetzt sein. Also es ist wirklich so, dass es sehr, sehr spannend wird, wenn jetzt wahrscheinlich Richtung nächste Woche ein Isaac Schmidt wieder zurückkehren wird nach seiner Fußverletzung. Dass der dann Richtung Mainz soll er eigentlich wieder dabei sein, der dann irgendwann auf der Linksverteidigerposition wieder rücken dürfte, was dann in der Innenverteidigung passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Marco Friedl plötzlich auf der Bank sitzt. Ich kann mir allerdings fairerweise auch nicht vorstellen, dass weiterhin Horst Steffen, obwohl zwei Rechtsfüßer fit wären mit Stark und Pieper, auf zwei Linksfüßer in der Innenverteidigung setzt. Mhm. Das heißt, es kann gut sein, dass es irgendwann dann doch nochmal Karim Koulibaly erwischt. Da hast du dann aber wieder die andere Thematik. Das ist der Spieler eigentlich, der dir am meisten im Marktwert explodiert aktuell, ja, der dir am meisten Wahnsinn. Das verspricht, was du eigentlich, wo du nächstes Jahr von zehren könntest, auch wenn es vielleicht ganz traurig wäre für viele, dass du den schon in einem Jahr irgendwie vielleicht für ganz, ganz viele Millionen verkaufen kannst, setzt du den dann sofort wieder auf die Bank. Also es sind sehr, sehr spannende Gedankenspiele, wo man jetzt, wo Horst Steffen da bestimmt die eine oder andere Nacht jetzt zu grübeln hat, wo er aber lieber drüber grübeln wird, als wenn jetzt jeder ausfallen würde in der Innenverteidigung, er müsste das alles zusammenpuzzeln. Also dann lieber die Situation, dass alle fit sind, dass alle gute Leistungen zeigen. Ja, und dass die Defensive zumindest jetzt zu Hause in diesen beiden Spielen gegen St. Pauli und gegen Union felsenfest stand.
Ja, auf jeden Fall. Friedl nochmal auf links. Da kamen gestern so Traumata hoch. Liebe Grüße an meinen Kumpel Björn, der sagte, ich kann den auf links gar nicht sehen. Also erstmal fand ich Friedl gestern wirklich richtig gut. Aber klar, ja. Der gehört natürlich eigentlich in die Innenverteidigung. Und du hast gerade schon gesagt, auf den kann man und will man eigentlich nicht verzichten. Ja, vor allem ja, weil er so ein sortierendes Element da auch ist, oder? Er ist der Führungsspieler.
Ja.
Klar, der da den Weg vorgibt. Ja, sag nochmal einmal, wie fandst du denn jetzt auf links? Also da müssen wir ja mit leben sowieso, weil links muss halt bespielt werden und Friedl ist dann in dem Moment der rausgezogen wird.
Ja, er musste auch mit leben. Also er war dann auch bei uns im Interview und er hat auch gesagt, also wie gesagt, seine Lieblingsposition wird es nicht mehr im Leben. Ne? Und das merkt man ihm immer noch im das habe ich ja vorhin noch schon kurz gesagt, im Offensivdrang an. Also da bietet er jetzt nicht viel an, hinterläuft er jetzt keinen und schlägt dann irgendwie nochmal eine Flanke von der Grundlinie. Das wird er nicht machen. Mhm. Das ist er nicht. Aber er hat defensiv absolut seinen Job erfüllt, wie gesagt. Gegen Berg dort sehr gut verteidigt, nichts anbrennen lassen.
Ja.
Nochmal ist nicht umsonst der Kapitän der Mannschaft und wird sehr, sehr sicher auch sehr bald wieder in die Innenverteidigung da zurückrücken und hat es aber, wie gesagt, gestern absolut seinen Job erledigt.
Ja, vor allem, weil Berg echt wollte, der ist ja einmal echt so sensationell da in die Zange genommen worden, da musste ich wirklich schmunzeln. Ja. Also alle auf Berg war so ein bisschen das Motto. Gut, also der wird sich auch wahrscheinlich so schnell nicht erholen von seinem Besuch im Weserstadion und so soll es dann auch sein. Kurz noch, wie geht's denn Sugawara? Der musste ja angeschlagen raus. Ist das alles safe oder hast du irgendwas gehört?
Wir horchen heute nochmal bei Werder nach, aber es war gestern Abend eigentlich, klang schon durch bei Horst Steffen, dass es wohl anscheinend Gott sei Dank nur Krämpfe waren. Mhm. Er ging danach noch in die Mixer und hatte jetzt einen ganz dick bandagierten rechten Oberschenkel, unterhielt sich aber da bestimmt noch gefühlt noch eine halbe Stunde mit japanischen Journalisten, die da waren.
Ach, okay.
Also die führen da immer ganz ausführliche Gespräche mit ihm. Ich weiß nicht, ob das alles Interviews sind oder ob Privatgespräche, dafür ist mein Japanisch noch zu sehr im Anfangsstadium. Ich versuche das aber nachzubessern, damit ich euch da irgendwann mal zu erzählen kann, was da alles so abgeht. Aber wie gesagt, war eigentlich, lief damit guter Laune rum und wie gesagt, Horst Steffen deutete schon an, dass es wohl eher Richtung Krämpfe und jetzt nicht die Leiste war, was ganz wichtig wäre, dass er sich da nichts gezerrt hat. Also wenn es wirklich nur Krämpfe waren, dann totale Entwarnung. Wir hören da heute aber nochmal nach. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass es was Längeres, Schlimmeres war.
Ja, und wo wir gerade bei Japan sind, wir haben ja heute einen regionalen Schwerpunkt, kann man schon fast sagen, kommen wir einmal zu einem Thema, das ich selbst aufmachen möchte. Einfach, weil es mir gestern aufgefallen ist und weil es mir Unbehagen bereitet hat. Mio Backhaus, der hat sich gestern bei den Abstößen häufig sehr lange Zeit gelassen. Was ja erstmal gut ist, weil klar, er muss sortieren, er muss warten, bis alle wieder stehen und er hat den Überblick als Keeper. Andererseits gab es 2-3 Szenen, da hat Boniface wirklich freigestanden, hat auch in seine Richtung gewunken, hat ihm signalisiert, schlag diesen Ball jetzt in meine Richtung ab. Und das hat Mio in dem Moment nicht gemacht, er hat nicht reagiert. Bin ich da jetzt zu streng mit meiner Draufsicht? Ist dir das auch aufgefallen oder sagst du, nee, der macht da schon konstant seinen Job, weil die Zeit braucht es einfach, damit, wie gesagt, der Aufbau wieder stimmt?
Aufgefallen ist es mir auch, ich habe es jetzt allerdings nicht so streng unter die Lupe genommen, aber aufgefallen ist es mir auch im Spiel, dass da schon zwei, drei Situationen war, ich glaube, wo er in der zweiten Halbzeit auch einmal beim Konter so ein bisschen das Stadion kurz unruhig wurde, weil da auch die Gelegenheit gesehen wurde, dass da irgendwie schnell ein Abschluss ausgeführt wird. Ich glaube, ohne dass ich es jetzt weiß, weil ich mit ihm da auch noch nicht drüber gesprochen habe, dass es eher ein Thema ist, dass er, wie gesagt, aktuell sehr bemüht ist, Ruhe und Konstanz in sein Spiel reinzubekommen. Ne? So, das merkt man ihm an. Er hat natürlich, der Saisonstart war wild, kam er spät als erster Torwart in Frage. Dann, wie gesagt, holt man Karl Hein, dann bekommt man gleich 4 Tore in Frankfurt und so weiter. Dann macht Karl Hein eben 2 super Spiele. Ne? Deswegen ist so wichtig für Mio war, in Heidenheim endlich mal einen richtig herausragenden Auftritt irgendwie zu haben. Und gestern war ihm halt anzumerken, er wollte einfach noch mehr Ruhe in sein Spiel reinbekommen. Das ist ihm gelungen. Wie gesagt, er macht damit nichts falsch, dann in Ruhe das Spiel aufzubauen. Also, ne, man kann trotzdem irgendwie mal so einen Abschluss mal schnell ausführen, einfach nur mal um zu gucken, vielleicht passiert ja was Gefährliches dadurch. Kann aber auch sein, dass er außer Hektik haut er das Ding dann auf die Tribüne, dann heißt es auch wieder, ja, was macht der eigentlich da? Ne? Also, das sind ja immer so ein ganz schmaler Grat und deswegen war es jetzt gestern für mich jetzt kein Riesenthema. Ich verstehe aber, dass du da vielleicht auf der Tribüne mal kurz gezuckt hast, mal kurz gedacht hast, ja, jetzt könnte er doch mal langsam. aber am Ende des Tages, wie gesagt, macht er damit jetzt nichts falsch. Also war jetzt kein großes Thema für mich zumindest.
Okay, also ich kann mich wieder beruhigen und einfach darauf setzen, dass der Mann seinen Job macht. Sehr schön.
So sieht's aus.
Ja, damit gucken wir auch schon aufs nächste Spiel. Werder ist in Mainz zu Gast. Stand heute hängen die unten in der Tabelle. Die haben aber auch noch ein Spiel vor der Brust unter der Woche. Ist das jetzt ein Gegner, vor dem wir keine Angst haben sollten? Ein Gegner auf Augenhöhe? Werder hat ja, glaube ich, eine ganz gute Bilanz in Mainz.
Ja, richtig. Also ich würde ihn Mainz weiter als Gegner auf Augenhöhe beschreiben. Ne? Wie gesagt, darf man nicht verkennen, die spielen Conference League diese Saison, ne? Da wo Werder ganz gern gewesen wäre. Ja. Also es ist keine Laufkundschaft und wir sind schwierig reingekommen in die Saison, haben ja auch einen kleinen Umbruch, ne? Mit Burkhardt den Top-Torschützen verloren. Und wie du es eben ansprichst, haben halt ganz, ganz viele englische Wochen. Ne? Wir haben jetzt den Stuttgart-Doppelpack, spielen Sonntag erst in der Liga jetzt an diesem Wochenende in Stuttgart, dann zu Hause am Mittwochabend im Pokal. Das ist vielleicht so der einzige Vorteil von Werders frühem Pokal aus jetzt. Also ansonsten erkenne ich da nicht viele Vorteile. Aber der einzige Vorteil, dass du halt eine ganz lange Woche hast, die Spieler weiter erholen können, du dich ausruhen kannst und dich eben in Ruhe auf Mainz vorbereiten kannst, die halt unter der Woche nochmal spielen, die jetzt diese Woche wieder Conference League gespielt haben, also eigentlich von einer englischen Woche in die nächste rutschen. Und das war ja die Saison schon ein paar Mal zu erkennen. Ich denke da an dieses Jahr, ich glaube 4-0 Niederlage in Hamburg zurück, ne, wo man die kamen da frisch aus Zypern, irgendwie sind nach Hamburg geflogen und den hat man angemerkt, also davon war keiner so wirklich auf dem Platz. Die Qualität dieser Mannschaft ist trotzdem gut genug, wenn ich da an einen Nadim Amiri als Beispiel denke, um Werder wehtun zu können. Das heißt, du brauchst da wieder genauso eine Leistung mindestens wie gegen Union, dann sehe ich Werder da aber absolut auf Augenhöhe und mit der Möglichkeit, dort auch 3 Punkte zu entführen, definitiv.
Und ist es in dem Kontext eine gute Idee, den Spielern jetzt 2 Tage frei zu geben oder eher eine schlechte?
Nein, es ist eine gute Idee. Ich glaube, das wird auch so passieren. Hat Horst Steffen jetzt gestern noch nicht zu 100% bestätigt, aber die Spieler haben es ja gefordert im Kreis danach. Und wie gesagt, du hast jetzt, das ist der Vorteil, wenn du freitags abends zu Hause spielst, ne? Da hast du danach eigentlich in Ruhe Zeit, wenn du spielst jetzt erst wieder samstags auswärts. Da um als Spielern 2 freie Tage zu geben, ist es Freimarkt in Bremen. Das heißt, das wird er vielleicht auch ganz gern gesehen, der ein oder andere mit seiner Familie, wenn man da nochmal rüber geht. Horst Steffen wollte Sonntag auch mal dem Freimarkt nochmal privaten Besuch abstatten. Er ist ja heute Abend übrigens Samstag im Sportstudio, für alle der Hinweis. Ah. Ne, also Horst Steffen heute Abend im Sportstudio, für jeden, der das jetzt noch am Samstag hört, diese Folge. Vielleicht auch ganz interessant und wird dann aber am Sonntag wieder in Bremen sein und ich glaube auch mal über den Freimarkt schlendern und vielleicht einfach herrlich. Mal einen freien Tag genießen.
Genial. Also ich meine, da habe ich jetzt mein Programm für heute schon stehen. Ich werde jetzt gleich Geburtstagskuchen backen, dann lese ich weiter den Coteus, ja, Thomas Schaaf, ich bin gerade mittendrin. Ja. Und dann heute Abend noch das Sportstudio mit Horst Steffen, also mehr Werder an einem Wochenende geht nun wirklich nicht. Wenn ich dann morgen noch Krapfen esse mit Horst auf dem Freimarkt, dann ist mein Glück perfekt.
Ja, sehr gut.
Aber eigentlich schon an dieser Stelle, weil wir beiden so einen feinen Podcast miteinander gemacht haben. Danke dir dafür, du hattest da den größten Anteil dran. War mir wie immer eine Freude, mit dir in die verbale Krake zu steigen. Und euch kann ich auch nur Danke sagen, wenn ihr zwischendrin mit uns sprechen wollt über Fußball oder was eng damit verknüpft ist, dann tut das. Ihr könnt euch gerne melden unter der 0160 98213 4. Das ist eure Anspielstation, wie gewohnt. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, lasst uns 5 Sterne Deluxe da, wenn es euch gefallen hat. Darunter machen wir es nicht. Cheers vom Nachspieldeich. Wir hören uns kommende Woche. Danke dir, Bjarne.
Danke dir, Alex. Macht's gut da draußen.
Bis dann. Ciao.